Erste Station auf Magellans Reise zu den Molukken sind die Kanarischen Inseln. Die Flotte geht auf Teneriffa an Land und ergänzt ihre Vorräte. Keine besonderen Vorkommnisse bis dahin. Die Stimmung ist gut. Auf der Fahrt zu den Kapverdischen Inseln geraten sie dann erstmals in schwere Unwetter. Pigafetta findet sich endlich in dem Abenteuer wieder, nach dem er gesucht hat.
Die Mannschaft war nun nicht mehr vergnügt und viele sprachen offen aus, dass sie lieber umkehren wollten. An heiteren, ruhigen Tagen kreisten große Fische um unsere Schiffe. Diese Fische besitzen mehrere Reihen spitzer, furchterregender Zähne. Und wenn ein Mensch das Unglück hat, von ihnen im Meer gefunden zu werden, so wird er auf der Stelle aufgefressen.
Haifische, Stürme. Aber auch an Bord braut sich etwas zusammen, was eines Tages Unheil bringen könnte. Pigafetta beobachtet, dass die Kapitäne der Flotte nur widerwillig den Befehlen Magellans gehorchen.
Die Kapitäne, die ihn begleiten sollten, verfolgten ihn mit Hass. Der Grund ist mir unbekannt, aber ich vermute, dass sie ihn hassten, weil er in Portugal das Licht der Welt erblickt hatte und sie Spanier waren.
Warum führt ein Portugiese eine spanische Flotte an? Nun, zu dieser Zeit ist Portugal eine überaus erfolgreiche Seefahrernation. Die Portugiesen haben mit ihren wendigen Karavellen mehr Entdeckungen zustande gebracht als irgendeine andere Nation. In ihren Geheimarchiven lagern exakte Seekarten über Gegenden, zu denen kein anderes europäisches Schiff jemals vordringen konnte. Damit dieses Wissen nicht von anderen Ländern genutzt werden kann, ist es strengstens untersagt, die Karten zu kopieren. Selbst die Logbücher und die Aufzeichnungen der Kapitäne sperrt man in Portugal in Tresore.
Magellan hatte als portugiesischer Kapitän Zugang zu den Geheimarchiven. So stieß er nach wochenlangem Stöbern durch Zufall auf eine alte Karte. Eine Karte von Martin Beheim, dem längst verstorbenen Hofkartografen des portugiesischen Königs. Auf der Karte ist ein Durchgang vom Atlantischen Ozean zu einem anderen großen Meer verzeichnet. In Südamerika, im Bereich des 40. Breitengrades. Magellan erkannte den unermesslichen Wert der Karte auf den ersten Blick. Dieses Dokument würde ihn, Magellan und seinen König reich machen. Diese Karte wird ihn zu den Gewürzinseln bringen. Magellan ersucht sofort um eine Audienz beim portugiesischen König.
Es gibt eine Verbindung zwischen den beiden Ozeanen. Ich weiß es. Ich kenne den Ort und die Stelle. Gebt mir eine Flotte und ich werde die Durchfahrt euch weisen und von Osten nach Westen steuernd die ganze Erde umrunden.
Der portugiesische König schenkt Magellan keinerlei Beachtung. Der verstorbene Hofkartograf, der die Karte angefertigt hat, ist schließlich selbst nie zur See gefahren. Die Karte ist daher völlig wertlos. Ersuchen abgelehnt.
Aber Magellan glaubt an seine Karte. Er weiß, dass der Hofkartograf zuhören konnte wie kein Zweiter. Dass er einen sicheren Instinkt dafür hatte, ob ihm ein Kapitän etwas Wichtiges, Neues mitteilte oder nur Seemannsgarn spann. Diese Karte wird die Welt verändern und alle Machtverhältnisse neu ordnen. Magellan hat da keine Zweifel. Wenn man ihn in seiner Heimat, in Portugal, nicht will, dann sucht er eben woanders sein Glück.
Magellan bietet seine Dienste dem spanischen König an. Wegen der Aussicht auf den Reichtum durch den Gewürzhandel ist der spanische Monarch sofort Feuer und Flamme und rüstet Magellan eine Flotte aus. So kommt es, dass der portugiesische Kapitän Magellan eine spanische Flotte befehligt.
Die stolzen spanischen Kapitäne mögen den schweigsamen, spröden Ausländer nicht. Und nicht nur, weil er Ausländer ist. Magellan ist in Kriegen, die Portugal in Indien und Afrika ausgefochten hat, durch Verantwortungsbewusstsein und durch großen persönlichen Mut aufgefallen. Diplomatie und Geschmeidigkeit gehören dagegen nicht zu seinen Eigenschaften. Er ist keiner, der anderen schönredet. Das liegt ihm einfach nicht. Eine gewisse Kälte geht von ihm aus.
Magellan erklärt den spanischen Kapitänen zu keinem Zeitpunkt, was er vorhat, sondern erteilt nur kurz und knapp seine Befehle. Ihre Meinung, und sie sind allesamt erfahrene, gestandene Seefahrer, ist nicht gefragt. Das gefällt den stolzen Spaniern ganz und gar nicht. Aber als einer von ihnen aufbegehrt, lässt Magellan ihn gleich in Ketten legen und verschafft sich so Achtung. Da halten die anderen zähneknirschend still. Nach 11 Wochen auf hoher See fahren sie in die Bucht von Rio de Janeiro ein. Die Seemänner glauben sich im Paradies. Pigafetta ist beeindruckt.
Männer und Frauen sind wohlgestaltet und gehen nackt einher. Bisweilen essen sie Menschenfleisch, aber nur das ihrer Feinde. Die Eingeborenen sind nicht schwarz, sondern olivenfarbig. Männer sowohl als auch Frauen tätowieren Körper und Gesicht auf seltsame und mannigfache Weise.
Die brasilianischen Frauen machen auf Pigafetta allesamt einen sehr ehrbaren Eindruck.
Die Frauen würden ihren Männern nicht untreu werden. Sie sind so tugendhaft, dass sie sich nicht umarmen lassen, bevor die Sonne gesunken ist.
Pigafetta tauscht einen kleinen Spiegel gegen 10 bunte, kreischende Papageien, genießt die exotischen Früchte, wie zum Beispiel eine dem Tannenzapfen ähnliche Frucht von süßem, vortrefflichem Geschmack, wir würden sie heute Ananas nennen, und staunt über die fremden Sitten und Gebräuche.
Zum Schlafen haben sie baumwollene Netze, deren beiden Enden an 2 dicken Balken befestigt sind.
Nur ungern nimmt die Mannschaft nach 13 Tagen von den traumhaften weißen Stränden Abschied.